willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Anhörung. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Videokonferenz zugeschaltet haben, beziehungsweise per Telefon. Allen Ausschussmitgliedern sind die Einwahldaten zugegangen und das Parlamentssekretariat bittet ja immer wieder darum, dass wir die Anwesenheit hier notieren. Und da würde ich dann als erstes damit beginnen. Ich rufe auf bei der CDU-CSU-Fraktion. Frau Landgraf und Frau Noll, befindet sich noch jemand?
Ja. Hallo.
Hallo. Befindet sich noch jemand im Chat? Von der CDU-CSU-Fraktion? Das ist nicht der Fall. Von der SPD-Fraktion habe ich Frau Breimeyer und Frau Ortleb und Herrn Schwarze. Gibt es noch jemanden, der zugeschaltet ist? Das ist auch nicht der Fall. Bei der AfD habe ich Frau Harder-Kühnel hier im Raum. Ist noch jemand zugeschaltet von der AfD-Fraktion? Das ist nicht der Fall. Von der FDP-Fraktion ist Frau Bauer zugeschaltet. Gibt es noch jemand, der zugeschaltet ist von der FDP-Fraktion? Das ist auch nicht der Fall. Die Fraktion Die Linke, da ist Frau Achelwilm und ich bin hier im Raum. Gibt es noch jemanden, der zugeschaltet ist? Das ist nicht der Fall. Und von Bündnis 90 Die Grünen ist die Frau Schaus zugeschaltet. Gibt es noch jemanden von Bündnis 90 Die Grünen, die zugeschaltet sind? Das ist auch nicht der Fall. Damit danke ich Ihnen und bitte Sie noch, wenn Sie per Telefon zugeschaltet sind, nicht die Freisprecheinrichtung zu verwenden, sonst hören wir alle hier im Saal mit. Vielen Dank. Wir führen heute die Anhörung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Unabhängigkeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken auf der Bundestagsdrucksache 19/24431 durch. Dazu begrüße ich die Mitglieder des Ausschusses. Ich begrüße die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse. Von der Bundesregierung begrüße ich den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Zierke. Herr Zierke, sind Sie zugeschaltet? Können wir Sie kurz hören?
Guten Tag, ja. Hallo.
Hallo. Die Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich begrüße ich unsere Sachverständigen. Und ich würde Sie jetzt kurz aufrufen und Sie bestätigen mir bitte, ob Sie im Chat da sind. Frau Tabea Benz von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Frau Benz, sind Sie da? Dass Sie kurz ein Zeichen geben, bitte.
Ich bin da.
Dankeschön.
Hallo.
Hallo. Frau Christine Lüders, das ist von Lüders Consulting aus Frankfurt am Main, die ehemalige Leiterin der Antidiskriminierungsstelle. Sind Sie da?
Ich bin da, hallo.
Wunderbar, hallo. Und Frau Soteria Midelina, Antidiskriminierungsbüro Sachsen aus Leipzig. Sind Sie da?
Ja, ich bin da, hallo.
Wunderbar. Und Professor Dr. Sibylle Rasch aus Hamburg. Sind Sie da, dass Sie kurz ein Zeichen geben?
Ja, ich bin da.
Wunderbar. Und Frau Mona Küppers vom Deutschen Frauenrat musste krankheitsbedingt leider absagen. Und von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände konnte heute auch niemand entsandt werden. Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung im Parlamentsfernsehen und im Internet auf der Seite www.bundestag.de übertragen und in der Mediathek auf der Homepage des Deutschen Bundestages bereitgestellt wird. Es wird ein Wortprotokoll angefertigt, welches dann ebenfalls im Internet abrufbar sein wird. Außerdem sind Bild- und Tonaufzeichnungen anderer Personen während der Sitzung nicht gestattet, es sei denn, sie sind akkreditiert über die Presse. Ebenso bitte ich, während der Anhörung auf die Benutzung von Mobiltelefonen zu verzichten. Der Ablauf heute wird folgendes sein. Eingangsstatements haben wir vorgesehen, der Sachverständigen von jeweils 3 Minuten, eine Fragerunde von 60 Minuten und bei den Frage- und Antwortrunden wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitgleich aufgeteilt. Wir haben uns zu Beginn in der Obleuterunde dazu verständigt, dass wir die Fragekontingente der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD jeweils auf zwei Blöcke aufteilen werden. So wird es auch heute sein. Dann haben wir die übliche Uhr, die sonst einzusehen ist. Die sehen wir nur hier im Saal. Die sehen Sie alle. Okay, heute sehen wir die alle. Und dann bitte ich Sie auch, die Zeit möglichst einzuhalten. Wir beginnen nun mit der öffentlichen Anhörung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Bundestagsdrucksache 19/244/31. Ich bitte zunächst die Sachverständigen um ihr dreiminütiges Eingangsstatement und würde Frau Benz als Erste bitten, ihr Eingangsstatement zu halten. Bitte achten Sie auch auf die Zeit. Ich werde dann, sollten Sie zum Ende kommen, ein kurzes Signal mit meiner Glocke geben. Dann wissen Sie Bescheid, dass das sozusagen sich das Ende naht. Dankeschön. Erstmal Frau Benz, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Der Diskriminierungsschutz ist auch für die Arbeitgeber ein wichtiges Anliegen und insoweit freue ich mich, hier heute als Stimme der deutschen Wirtschaft gehört zu werden. Aus Arbeitgebersicht ist auch ist ein diskriminierungsfreies Umfeld zur Arbeitszufriedenheit sicherzustellen und trägt damit letztlich auch zur Motivation der Beschäftigten bei. Denn nur die Wertschätzung jedes und jeder Einzelnen kann letztlich dazu führen, dass sich die im Betrieb vorhandenen Talente auch bestmöglich entwickeln können. Ein benachteiligungsfreies Umfeld kann allerdings nicht durch immer schärfere gesetzliche Kontrollmechanismen, wie sie die Grünen teilweise fordern, erreicht werden. Gesetzliche Regulierungen und Zwangsmaßnahmen helfen gerade nicht, innere Haltungen zu ändern. Und auf die inneren Haltungen kommt es ja gerade an, und zwar auf die innere Haltung aller. Und so setzen sich auch die Arbeitgeber ganz bewusst für ein diskriminierungsfreies Umfeld ein, indem sie Haltung zeigen und sich klar gegen Diskriminierungen positionieren. Und vor dem Hintergrund dieser gesamtgesellschaftlichen Bedeutung wird sich auch die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, für die ich heute hier spreche, weiterhin dafür einsetzen, ein gesellschaftliches Klima der Offenheit und Toleranz zu leben. Und um das zu erreichen, müssen aber Aufklärung und Sensibilisierung an erster Stelle stehen. Die Antidiskriminierungsstelle leistet insofern auch einen wertvollen Beitrag zum Schutz vor Diskriminierung. Inwiefern allerdings eigene Personal- und Haushaltsbefugnisse dazu beitragen können, wo ja die notwendige Personal- und Sachausstattung durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz garantiert wird, bleibt, ja, sagen wir mal offen. Richtig ist wohl aber, dass eine transparente Ausgestaltung des Ernennungsverfahrens der ADS-Leitung gefunden werden sollte. Und insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Problematik mit den Konkurrentenklagen ist es sinnvoll, eine Neugestaltung des Verfahrens in den öffentlichen Diskurs zu bringen und konkrete Vorgaben zum Ernennungsverfahren beispielsweise im AGG zu normieren. Ob dies über ein politisches Wahlamt erreicht werden kann, sei insofern allerdings einmal dahingestellt, da ein solches ja auch dem Grunde nach gegen eine fachliche Unabhängigkeit der Leitung sprechen würde. Vielen Dank.
Dankeschön. Sie hätten jetzt noch eine halbe Minute Zeit gehabt. Okay, dann ist Frau Lüders die Nächste, bitte. Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Sachverständige, sehr geehrte Interessierte. Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung zum Antrag Unabhängigkeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken zu sprechen. Schon im Dezember habe ich mit Freude wahrgenommen, dass es im Plenum des Bundestages über die Fraktionsgrenzen hinweg Offenheit für einige der Vorschläge in dem Antrag gab. Ich begrüße das, weil es meiner eigenen Perspektive entspricht. Als Parteilose, die von Ministerinnen verschiedener Parteien in unterschiedlich zusammengesetzten Bundesregierungen zweimal in das Amt der Leiterin berufen wurde. Ich begrüße das aber vor allem, weil ich es für ganz entscheidend halte, dass wir alle die Antidiskriminierungsstelle des Bundes als eine unabhängige Bundeseinrichtung begreifen, deren Stärkung im Gesamtinteresse unseres Landes liegt. Aus meinen eigenen Erfahrungen als Leiterin der Stelle möchte ich drei Punkte hervorheben. Erstens, Die Rechtsstellung der Stelle im Gefüge der Bundesregierung muss gestärkt werden. Der Vorschlag, die Antidiskriminierungsstelle als oberste Bundesbehörde auszugestalten, würde auch die vom Europarat und der Europäischen Kommission angemahnte Unabhängigkeit der Stelle stärken. Zweitens, die Besetzung der Leitung muss völlig neu geregelt werden. Ich habe größten Respekt für die wichtige Arbeit, die Herr Franke als kommissarischer Leiter geleistet hat und leistet. Aber dass das BMSFSJ über eine ganze Legislaturperiode hinweg keine ordentlich ernannte Nachfolge berufen konnte, das darf sich nicht wiederholen. Eine Direktwahl durch den Bundestag halte ich deshalb für richtig. Drittens, der Etat der Stelle ist zu gering. Noch misslicher aber ist, dass er nicht von der Stelle selbst behandelt werden kann. Zum ersten Punkt. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die nationale Gleichbehandlungsstelle der Bundesrepublik Deutschland gemäß europäischem Recht. Sie ist eben keine beliebige Service-Hotline und keine subalterne Organisationseinheit des BMFSFJ, die notfalls auch ohne Leitung bleiben kann, sondern sie ist die Stelle, die in Deutschland über die Umsetzung der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien wachen, die von Diskriminierung betroffene Menschen unterstützen und das Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit für Diskriminierungsrisiken stärken soll. Den Status einer obersten Bundesbehörde halte ich für diese Aufgaben der Antidiskriminierungsstelle für angemessen. Die EU-Kommission hat erst vor 3 Wochen festgestellt, dass die Gleichbehandlungsstellen in vielen Mitgliedstaaten nicht die Befugnisse und nicht den Grad an Unabhängigkeit haben, den sie brauchen. Und damit war namentlich auch Deutschland gemeint. Und um es klar zu sagen, die allermeisten vergleichbaren Länder in der EU haben deutlich stärkere Mandate für ihre Gleichbehandlungsstellen, Untersuchungs- und Klagerechte, eine bessere Finanzierung, eine klare Unabhängigkeit. In den 9 Jahren meiner Amtszeit hat es keinen Staatenbericht oder Deutschlandbesuch einer internationalen Organisation gegeben, sei es der Menschenrechtskommissar des Europarats, die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz oder Expertenkommissionen der Vereinten Nationen, bei dem nicht empfohlen worden wäre, das AGG zu reformieren und die Antidiskriminierungsstelle in ihrem Mandat zu stärken und unabhängig aufzustellen. Das würde der Antidiskriminierungsstelle auch im Gefüge der Bundesregierung zu dem Gewicht und der Präsenz verhelfen, die sie bislang nicht immer hat. Wenn ich mir ansehe, dass unter den 89 Beschlüssen des Kabinettsausschusses gegen Rassismus und Rechtsextremismus die für rassistische Diskriminierung zuständige Stelle des Bundes nicht ein einziges Mal genannt wird und sie auch zu den Sitzungen nicht als ständiger Gast eingeladen wurde, dann muss ich sagen, so vergeben wir das Potenzial, das eine solche Stelle hat. Lassen Sie mir noch eine Sekunde. Wenn die Amtskollegen in Frankreich wie Jacques Toubon, der Défenseur des Droits, ernannt vom Staatspräsidenten, jederzeit von der Regierung, auch von der Nationalversammlung zu Themen aus seinem Zuständigkeitsbereich konsultiert werden kann, warum trauen wir uns Ähnliches nicht? Und noch mal ganz schnell, ich komme zum Schluss. Ein Wort möchte ich noch sagen. Die Finanzen. Kaum ein europäischer Nachbar gibt so wenig.
Ich muss Sie wirklich unterbrechen, Frau
Lieders. Ich muss einen Satz und dann höre ich auf. Wenn jemand 11 Millionen mehr ausgibt als wir und wir
Sie haben nachher noch die Möglichkeit in den Fragen noch
auf Ihre Themen. Gut, dann kommen wir nochmal auf die Finanzen, hoffe ich.
Vielen Dank. Frau Medelia ist bitte dran.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung, als Sachverständige hier in der Runde sprechen zu dürfen, als Vertreterin der Antidiskriminierungsberatungsstellen in Sachsen. Ich schließe mich der Argumentation von Christine Lüders an, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein wichtiger Akteur in der Umsetzung des Diskriminierungsschutzes ist. Tatsächlich ist sie leider aktuell geschwächt. Das würde ich an 2 Punkten festmachen. Zum einen hat sie eine untergeordnete Stellung bzw. ist einzig eine Organisationseinheit des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und das muss tatsächlich geändert werden. Und hier unterstützen wir die Empfehlung der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, ECRI, als auch des Europäischen Netzwerkes der Gleichbehandlungsstellen, EQUINET, als auch der unabhängigen Evaluationsgremiums des AGG. Die haben ganz deutlich gesagt, die ADS muss gestärkt werden, muss neu aufgestellt werden und das geht nur als oberste Bundesbehörde. Und das, was Christine Lüders ausgeführt hat am Beispiel des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, ist genau der Punkt, dass hier tatsächlich die Beteiligungspflicht der ADS gefehlt hat. Und hier sind eklatante Lücken im Diskriminierungsschutz in diesem wichtigen Kabinettsausschuss im Gesamtpaket der Maßnahmen tatsächlich ganz deutlich und eklatant und höchst problematisch aus der Perspektive von Betroffenen von Diskriminierung. Das Zweite ist, dass die ADS-Leitung tatsächlich seit 2017 nicht mehr besetzt ist. Das sehen wir als Antidiskriminierungsberatungsstelle ebenfalls als höchst problematisch. Es braucht definitiv, und da bin ich ganz bei Frau Lüders, ein demokratisch und transparentes Verfahren zur Neubesetzung der Leitung. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die Rechtsstellung der ADS-Leitung tatsächlich geändert werden muss. Sie sollte die Rechtsstellung eines oder einer Beauftragten erhalten. Beispielhaft wie die Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung. Das würde der ADS-Leitung zu mehr Stärke tatsächlich verhelfen und beinhaltet das Potenzial, tatsächlich Antidiskriminierungspolitik, die Strukturen der AD-Beratung und den Diskriminierungsschutz nochmal auf eine andere Ebene zu heben. Und der dritte Aspekt, ich höre die Klingel, ganz kurz zur Reformierung des AGGs, weil das auch Teil des Antrages des Bündnis 90 der Grünen ist. Hier gehen wir ganz klar auch mit der Argumentation des Antrages mit. Das AGG muss reformiert werden, damit die Betroffenen von Diskriminierung tatsächlich einen wirksamen Diskriminierungsschutz erleben können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Professor Dr. Rasch ist jetzt dran. Bitte, Sie haben die Möglichkeit zum Eingangsstatement.
Ja, liebe Abgeordneten und liebe Interessierte, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte gleich direkt auf die vier Punkte kommen, die ich für eine Verbesserung der Situation der Antidiskriminierungsstelle für zentral halte. Ich kann mich ansonsten in eigentlich allen Punkten meinen beiden Vorrednerinnen anschließen. Ich spreche hier vor allem als Professorin der Rechtswissenschaft, des öffentlichen Rechts, aber auch als Mitglied des Beirats der Antidiskriminierungsstelle über fast alle Legislaturperioden hinweg, wo ich jeweils als Sachverständige dabei war. Die vier Punkte, um die es gehen sollte und die man auch zum Teil und separat voneinander verwirklichen könnte, wäre als erstes: Die bisher unselbstständige und unsichtbare Position der ADS muss dringend geändert werden und die Einrichtung einer Stelle als oberster Bundesbehörde würde das am einfachsten lösen und das beste Muster dafür wäre die Stellung des oder der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, wo man sehr gut sehen kann, wie so etwas funktioniert. Wenn das umgesetzt würde, dann könnte die ADS eben ihren Haushalt selber verwalten und selber vertreten im Bundestag. Und sie hätte in dem Sinne auch eigenes Personal, was im Sinne von Corporate Identity und im Rahmen der eigenen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten auch ein hohes Interesse daran hätte, dort zu arbeiten. Das haben die, die da jetzt sind, natürlich auch, aber das erfordert schon einiges an Individualismus. Der zweite Punkt ist, dass, und das scheint mir fast noch wichtiger, dass die Leitungsposition geändert werden sollte. Und zwar sollte die Leitung dringend den Status einer Bundesbeauftragten bekommen, wie das eben in vergleichbaren Positionen ansonsten auch der Fall ist. Das würde sowohl besser vor Konkurrentenklagen schützen, es würde aber vor allem auch die Leitung nach außen sichtbarer machen und sie auch demokratisch stärker legitimieren, wenn man sich auch hier beispielsweise an der Position des Datenschutzes orientieren würde. Insofern ist es gut vorzuschlagen, dass dann die Bundesregierung wie auch bisher weiterhin vorschlägt, aber der Bundestag wählt und dass eben Ernennung und Vereidigung durch den Bundespräsidenten erfolgt. Die Vorlage der Grünen ist da ja etwas anders. Sie stellen ja ab auf die Fraktionen. Das würde natürlich die demokratische Legitimation und die Anbindung an den Deutschen Bundestag noch verstärken, würde aber im Grunde sie mehr zu einer Parlaments- als zu einer Regierungsbeauftragten machen. Und insofern scheint mir die Wahl durch den Bundestag, aber der Vorschlag durch die Bundesregierung doch für eine doch eher exekutiv ausgerichtete Stelle hier das Bessere zu sein. Ansonsten müsste man eben auch das AGG überarbeiten und insbesondere sollte die ADF zukünftig Möglichkeiten kriegen, neben Mitteln und Personal auch selber zu klagen. Dann könnte sie sich nämlich durch solche höchstrichterlichen Urteile, die ganze Sachbereiche besser regeln, auch von Einzelanfragen entlasten, die bisher eben doch in ganz starkem Maße eine Rolle spielen. So ist es ja so, dass sich im Grunde in jedem Jahr die Anfragenhöhe um 10% gesteigert haben, im letzten Jahr aber sogar verdoppelt haben. Und das macht natürlich systematische und kompliziertere Arbeit kaputt, wenn man so mit Anfragen überschüttet wird, und Musterklagen wären da eben eine Lösung. Und genauso ist es eben, wenn man im Gesetz den Verbänden Klagmöglichkeiten geben würde, wie sie übrigens im Bereich behinderter Menschen schon längst da sind. Auch das würde die ADS natürlich entlasten und ihr ermöglichen, in den Bereichen, wo ihre Stärken liegen, struktureller zu arbeiten.
Dankeschön. Vielen Dank, Frau Rasch. Wir kommen jetzt zur Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. Ich rufe die Fraktionen nacheinander auf. Wir haben ein gewisses Zeitbudget für die Fragen und für die Antworten zur Verfügung. Ich bitte Sie, noch mal maximal zwei Fragen auch an zwei Sachverständigen zu entrichten. Wir beginnen mit der CDU-CSU-Fraktion. 10 Minuten. Und wer macht es bitte von den Kolleginnen?
Frau Noll.
Frau Noll, bitte. Sie haben das Wort.
Ja. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Sachverständigen, erstmal herzlichen Dank für die Einführung. Wir haben ja auch die Stellungnahmen schriftlich zugeschickt bekommen. Ich würde gerne auch noch mal nachhaken, weil das eben, was Frau Professor Rasch nämlich erwähnt hat, eben einen deutlichen Anstieg an Anfragen, das haben wir jetzt auch noch mal gesehen, dass auch gerade unter Corona-Bedingungen man einfach feststellt, es hat eine deutliche Zunahme von Diskriminierungsfällen geführt. Aber nichtsdestotrotz finde ich einfach wichtig, und deswegen würde ich meine Fragen auch gerne an Frau Benz stellen. Sie hat es ja netterweise eben auch noch mal hervorgehoben, dass gerade auch die Arbeitgeber das ein wichtiges Anliegen ist, auch die Stimme der Wirtschaft an der Stelle zu hören und dass es gesamtgesellschaftlich ist, sie auch werben für ein Klima der Offenheit und Toleranz. Und deswegen komme ich jetzt zu dem Antrag der Bündnis Grünen, der heute ja hier diskutiert wird, und deswegen auch zu den Vorschlägen, wie weit die wirklich notwendig geboten und auch gut sind. Deswegen meine erste Frage geht in die Richtung: Wie beurteilen Sie den Mehrwert einer Antidiskriminierungsstelle als oberste Bundesbehörde für die um Rat suchenden Menschen? Denn das ist ja die eigentliche Aufgabe der Antidiskriminierungsstelle. Dann soll ich gleich die nächste Frage dran schließen?
Ja, ne? Zwei Fragen gehen.
Ja, gut. Dann würde ich noch fragen, weil das kam bei allen Stellungnahmen deutlich hervor: Wie beurteilen Sie die Neuregelung des Verfahrens bei der Leitungsbesetzung? Und soweit ich ja auch informiert bin, sind Sie ja auch Mitglied, auch im Beirat. Dann können wir vielleicht erstmal mit den beiden Fragen anfangen.
Dankeschön. Und die waren alle beide an Frau Benz, ne? Ist richtig. Frau Noll? Genau. Frau Benz, Sie haben das Wort, bitte, zur Antwort.
Dankeschön. Wie eingangs schon erwähnt und auch eben nochmal von Frau Noll betont, ist die Einführung aus neuer gesetzlicher Kontrollmechanismen aus unserer Sicht, insbesondere vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung und nicht zuletzt auch aufgrund des schon bestehenden Schutzniveaus im Allgemeingleichbehandlungsgesetz und im StGB, nicht geboten. Eine Gesetzesänderung kann sich aber allenfalls im Hinblick auf die Neugestaltung des Ernennungsverfahrens der ADS-Leitung anbieten, aber darüber hinausgehende Verschärfungen lehnen wir ausdrücklich ab. Wie gesagt, Gesetze helfen nicht, innere Haltung, die in der Gesellschaft verankert sind, zu verändern und sind damit auch keine wirksamen Mechanismen, Diskriminierung zu verhindern. Die entscheidenden Stellschrauben sind vielmehr Prävention und Sensibilisierung. Es muss darum gehen, Diskriminierung zu verhindern und sie nicht erst im Nachhinein bekämpfen zu wollen. Schließlich darf man ja auch die Wirkung erlebter Diskriminierung nicht unterschätzen. Erfahren Betroffene Diskriminierung, lassen sich die Erlebnisse nicht einfach wegradieren. Und möchte man nun einen wirksamen Beitrag zum Diskriminierungsschutz leisten, kann es folgerichtig nur um ein Mehr an Aufklärung und Sensibilisierung gehen. Und wir als BDA unterstützen dies ausdrücklich. Aus meiner Sicht bedarf es hierfür auch keiner Neupositionierung der ADS im Behördengefüge. Wie Frau Neul es formuliert hat, aus meiner Sicht bringt eine Neupositionierung keinen Mehrwert für die um Rat suchenden Menschen. Den Grünen scheint es auch in erster Linie gar nicht so recht, um eine Erweiterung des Beratungsangebotes als Verbesserung einer bestehenden Kompetenz der ADS zu gehen. Das geht vor allem aus dem Hinweis hervor, dass die ADS den Status entsprechend eines Beauftragten für Datenschutz erlangen soll, wie wir das zuvor auch von den anderen Sachverständigen schon gehört haben. Damit ließe sich aber keine Verbesserung der bestehenden Kompetenzen erreichen, sondern ausschließlich eine Kompetenzerweiterung. Die ADS würde auf die Art ein eigenes Zutritts- bzw. Anhörungsrecht vor dem Bundestag sowie ein Beteiligungsrecht in laufenden Gesetzgebungsverfahren erhalten. Eine solche Einbindung der ADS in laufende Gesetzgebungsverfahren widerspricht aber ihrem eigentlichen Funktionszweck einer bundesweiten Koordinierungsstelle, die zugleich auch wissenschaftlich arbeitet. Stellt die ADS im Rahmen ihrer bestehenden Kompetenzen beispielsweise Lücken im Bereich des Diskriminierungsschutzes fest, wird sie schon heute hinreichend über regelmäßige Vorlagen der Empfehlungen und Berichte an den Bundestag gehört. Insofern sei auch angemerkt, dass die ADS nicht über das Spezialwissen verfügt, das einzelne Fachstellen bieten können und auf das es in den jeweiligen Gesetzgebungsverfahren dann auch ankommt. Ein generelles Beteiligungsrecht der ADS in Gesetzgebungsverfahren dürfte daher aus meiner Sicht die gesetzgeberischen Prozesse sogar eher verzögern und auch vor diesem Hintergrund dann keinen Mehrwert bringen. Dann zur zweiten Frage, wie wir die Neuregelung des Verfahrens bei der Leitungsbesetzung beurteilen. Angesichts der aktuellen Problematik mit der Konkurrentenklage im Zusammenhang mit Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes kann es durchaus sinnvoll sein, das Ernennungsverfahren transparent zu gestalten und dies ja gesetzlich beispielsweise durch eine Ergänzung im AGG auch zu verankern. Wie eingangs schon erwähnt, ob dies über ein politisches Wahlamt tatsächlich erreicht werden kann, müssen wir dahingestellt lassen, da ein solches dem Grunde nach gegen eine fachliche Unabhängigkeit der Leitung sprechen könnte und eine Politisierung des Amtes auch zu neuen Risiken führen dürfte. Wir akzeptieren aber, dass die Leitung aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit möglicherweise anders besetzt werden muss. Wichtig bleibt an dieser Stelle aber zu betonen, dass bei dieser Querschnittsaufgabe immer eine gewisse Neutralität sichergestellt werden muss.
Vielen Dank. 3,5 Minuten haben Sie noch, Frau Neul, Sie sind dran.
Ja, dann würde ich gerne an Frau Benz noch mal eine Frage stellen. Ich habe es ja eben gemerkt bei der Stellungnahme von Frau Lüders. Ihr brannte es regelrecht unter den Nägeln, um was zu den finanziellen Ressourcen zu sagen. Deswegen gebe ich jetzt mal die Frage noch mal an Frau Benz. Also es ist ja so, haben Sie den Eindruck, man hat wirklich einen Bedarf, finanziell und personell aufzustocken? Wenn ich das richtig sehe, haben wir in der letzten WP erstmal schon 8 Stellen zusätzlich geschaffen und der Etat ist um 700.000 erhöht worden. Würden Sie sagen, im Endeffekt, wir brauchen wirklich noch eine stärkere personelle Ausstattung, also finanziell wie personell? Dankeschön.
Frau Benz, Sie haben noch gut 2,5 Minuten.
Danke für die Frage. Das kann ich erst mal ganz kurz sagen. Wenn es Bedarf geben sollte, in finanzieller oder personeller Hinsicht, dann ist die Erfüllung dieses Bedarfs jedenfalls über das AGG schon heute hinreichend sichergestellt. Paragraf 25 Absatz 2 des AGG stellt sicher, dass die Antidiskriminierungsstelle für die Erfüllung ihrer Aufgaben die notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung gestellt bekommt. Und damit einher geht wahrscheinlich auch die Frage, ob man womöglich das Beratungsangebot der ADS vor Ort ausbauen möchte, dass man sich das erhofft durch eine Erhöhung der Personal- und Sachausstattung. Und da muss ich doch ganz klar noch einmal voranstellen, dass die konkrete Beratung im Einzelfall immer unter sorgsamer Prüfung aller maßgeblichen Umstände erfolgen muss und diese doch in erster Linie den Rechtsanwälten obliegen muss. Die ADS trägt in ihrer Funktion als Koordinierungsstelle dazu bei, dass die Betroffenen dann auch die jeweilige Stelle finden, die auch die größte Sachnähe und Expertise aufweisen. Der ADS ist es aber schlicht nicht möglich, das Wissen der jeweiligen Fachstelle zu generieren und auch diese Expertise dann vorzuhalten. Und das ist weder gewollt noch leistbar. Die ADS ist erste Anlaufstelle für Betroffene und das gilt es öffentlichkeitswirksam zu bewerben. Die ADS hat den besten Überblick über das Beratungsangebot vor Ort und kann dann die Betroffenen an das Beratungsgebot regional verweisen. Aber ein Ausbau dürfte dort auch nicht zielführend sein.
Vielen Dank. Eine knappe Minute noch, Frau Neul. Eine kurze Frage bitte.
Frage. Wie kleinteilig soll es denn die Beratung der ADS sein, wenn man das kurz überhaupt beantworten kann?
Frau Benz, Ihre Antwort noch.
Ja, also das überschneidet sich eigentlich gerade mit meinen Ausführungen. Wie gesagt, also kleinteilige Beratung ist nicht leistbar durch die Antidiskriminierungsstelle. Es ist eine Stelle des Bundes, die Beratungsangebote koordiniert und Betroffene dann im Einzelfall dorthin verweist. Alles andere muss auch insbesondere die Beratung im Einzelfall und dann eventuell zu prüfende gerichtliche Schritte oder in anderen Formen, das obliegt den Rechtsanwälten und kann nicht über die ADS laufen.
Vielen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Fragerunde. Das ist die Fragerunde der AfD-Fraktion und Frau Haarder-Kühnel hat das Wort. 8 Minuten steht der AfD zur Verfügung.
Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Eingangsstatements. Meine erste Frage geht an die Frau Benz. Respekt und Toleranz gelten ja nicht nur für Menschen anderer Herkunft oder anderer Religion, sondern auch für politisch Andersdenkende. Auf welche Weise planen Sie als Arbeitgebervereinigung sicherzustellen, dass es in Unternehmen nicht zu Benachteiligungen und Diskriminierungen aufgrund politischer Überzeugungen oder Parteimitgliedschaften geht? Dann meine zweite Frage geht an die Frau Lüders. Es ist ja hier häufig die Rede von Diskriminierung eben aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder Religion. Wie sieht es auch hier etwa hinsichtlich der Diskriminierung aufgrund politischer Weltanschauungen aus? Kann sich etwa auch jemand an Sie wenden, der zum Beispiel wegen seiner AfD-Mitgliedschaft nicht mehr bestimmte Läden oder bestimmte Lokale betreten kann? Würden Sie auch in solchen Fällen aktiv werden? Und wenn ja, in der gleichen Weise, in der Sie es auch täten, wenn eine Person etwa wegen ihrer Religion anders behandelt werden würde? Vielen Dank.
Dankeschön. Frau Benz, Sie haben das Wort, bitte.
Dankeschön. Die entscheidenden Stellschrauben für die Arbeitgeber und für die gesamte Gesellschaft sind Prävention und Sensibilisierung, damit Diskriminierung tatsächlich auch verhindert werden kann. Und wir als BDA wollen einen wirksamen Beitrag zum Diskriminierungsschutz leisten und sind insofern auch bereit, soweit es uns möglich ist, öffentlichkeitswirksame Projekte zu mehr Aufklärung und Sensibilisierung zu unterstützen. Wir haben die Zugänge zu den Unternehmen, wir haben ein großes Netzwerk und Diskriminierungsschutz geht uns alle an und so gilt es auch in der Arbeitswelt, alle Akteure zu sensibilisieren. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können.
Dankeschön. Frau Lüders, bitte, Ihre Antwort. Frau Lüders, Sie haben das Wort. Sie müssen Ihr Mikro bitte einschalten.
Oh, sorry. Ja, generell gilt, jeder Mensch, der diskriminiert wird, hat die Möglichkeit, sich Rat in der Antidiskriminierungsstelle einzuholen, eine Erstberatung. Und alle Menschen die aufgrund ihrer Weltanschauung oder Religion diskriminiert werden, werden genauso beraten wie Menschen, die aus rassistischen Gründen diskriminiert werden. So war es jedenfalls zu meiner Zeit, wenn bestimmte Häuser oder Läden nicht betreten werden dürfen. Das war ja Ihre Frage. Da gilt natürlich auch das Hausrecht. Das sind dann nochmal andere juristische Hürden zu nehmen. Und generell kann ich aber nur für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sagen, in der Zeit, als ich da war, wurde jede Diskriminierung, egal welcher Art, gleich gewertet und gleich behandelt.
Vielen Dank, Frau Harder-Kühnel.
Ja, ich hätte da noch eine weitere Frage an die Frau Lüders. Wie sieht es aus bezüglich der Diskriminierung von zum Beispiel deutschstämmigen Schülern in Klassen oder Schulen, in der wir ja dann häufig... Ja? Achso, ich habe eben was gehört. In der ja dann häufig mittlerweile auch oft die Überzahl der Schüler mit Migrationshintergrund vorherrscht, wo sich also praktisch die Rollen umgekehrt haben. Haben Sie hier irgendwelche Erfahrungswerte? Wie gehen Sie mit derlei Fällen um? Und wie kann man aus Ihrer Sicht Schüler ermutigen, auch solche Fälle von Diskriminierung bei der ADS anzuzeigen?
Frau Lüders, Sie haben das Wort, bitte.
Generell gilt, jede Form von Diskriminierung muss geahndet werden, egal wo sie stattfindet, ob in Schulen oder in anderen Bereichen. Wenn SchülerInnen diskriminiert werden in der Schule, gilt zunächst einmal genau das Gleiche wie in jedem anderen Fall. Bei Schulen ist es nochmal etwas anders, weil Schülerinnen und Schüler ja in keinem Arbeitsverhältnis stehen und insofern das AGG nicht greift. Also müsste man sehen, dass die LehrerInnen natürlich auf diese Form von Diskriminierung eingehen wie auf jede. Wenn es Mobbing gibt in der Schule, gibt es mittlerweile Aufklärung. Es gibt AnsprechpartnerInnen für diese SchülerInnen, denen ein solches Problem widerfährt. Und ich denke, jede Form des Mobbings, der Diskriminierung, egal von welchen Menschen er ausgeht, muss in der Schule geahndet werden.
Vielen Dank. Frau Harder-Kühnel, Ihre nächste Frage.
Ja, bitte. Ich habe da noch eine Frage an die Frau Medelier. Wie werden eigentlich die Mitarbeiter der Antidiskriminierungsstellen rekrutiert? Welche Qualifikationen sind da wichtig? Zählt auch hier vielleicht die politische Verortung oder könnte sich zum Beispiel auch jemand von meiner Partei bei Ihnen bewerben, wenn er alle nötigen Qualifikationen besitzt? Danke.
Dankeschön. Frau Medelier, bitte.
Ja, also wir besetzen tatsächlich unsere Stellen ausschließlich über anonymisierte Bewerbungsverfahren. Das bedeutet, dass wir hier ganz klar nicht nach politischen Verortungen oder Positionen fragen, sondern ausschließlich nach Qualifikation, Expertise und Arbeitserfahrung. Das heißt, in anonymisierten Bewerbungsverfahren ist es so, dass ich bin Teil der Geschäftsführung, dass mir tatsächlich ausschließlich die anonymisierte Form der Bewerbungsunterlagen vorgelegt werden. Das heißt, ich weiß nicht, wessen Bewerbung ich auf dem Tisch liegen habe. Ob das jetzt von einem Mann oder einer Frau ist, von einer queeren Person, Transperson, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, wie alt die Person ist. Ich weiß nicht, wo sie geboren ist, welcher Religion sie angehört oder welcher Partei. Das ist uns immens wichtig. Denn tatsächlich, um zum Beispiel Antidiskriminierungsberater oder Antidiskriminierungsberater sein zu können, geht es ausschließlich zum einen um die Qualifikation und Arbeitserfahrung und zum anderen auch um die Beratungserfahrung. Gibt es Ausbildung in Bezug auf zum Beispiel systemische Beratung? Das sind für uns die wichtigen Kriterien bei einer Stellenbesetzung. Das heißt, wenn wir auswählen, wissen wir an dieser Stelle nicht einmal, wie alt die Person ist. Das heißt, wir können an der Stelle auch nicht wissen, welches Parteibuch die Person tatsächlich vorliegen hat.
Vielen Dank. Dreiviertel Minute, Frau Harder-Kühne.
Ja, wir können ja noch eine versuchen.
Kurze.
Frau Lüders, Sie beklagen ja in Ihrer Stellungnahme, dass der Etat der ADS so gering ist. Das ist ja nun eigentlich eine Kritik, die wir bei vielen oder Behördenstellen etc. Einrichtungen haben. Meine Frage ist, was kann die Antidiskriminierungsstelle des Bundes näher an der Basis leisten als lokale Antidiskriminierungseinrichtungen vor Ort, die das ja wahrscheinlich das gleiche Geschäft ebenfalls verrichten können? Ich denke, Aufklärungskampagnen etc. können ja auch vor Ort organisiert werden, das vielleicht oft auch besser zugeschnitten auf die jeweilige Sozialstruktur dann auch der Kommune. Danke.
Das wird wahrscheinlich nicht mehr heute mit einer großen Beantwortung. Sie haben noch 10 Sekunden, Frau
okay.
Lüders.
Ich ja, kann genau. Nur sagen, was gehört zu? Die Bundesantidiskriminierungsstelle und die anderen Antidiskriminierungsstellen sind gleich wichtig. Und zum Etat kann ich nur sagen, mit 150.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit können Sie noch nicht mal eine Kampagne starten. Also das sind so Dinge, die möchte ich gerne nachher näher eingehen.
Vielen Dank. Wir beenden die Fragerunde der AfD und kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion mit 7 Minuten. Frau Ortlepp hat das Wort.
Vielen Dank. Auch erst von mir erstmal ein Dankeschön in die Runde an die Sachverständigen, dass sie sich zur Verfügung stellen, dass wir gemeinsam heute hier über die Stärkung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sprechen. Ich möchte beginnen, Frau Rasch noch mal zu befragen. Sie haben eben in Ihrer Stellungnahme von einer unsichtbaren Stelle geredet, wenn Sie über die ADS gesprochen haben. Vielleicht können Sie das noch mal ausführen, was das für Sie genau bedeutet. Das wurde mir nicht ganz klar. Mich würde auch noch interessieren, wie Sie die Ernennung durch den Bundestag, Sie hatten das, beziehungsweise die Wahl durch den Bundestag, Sie hatten das kurz ausgeführt, beurteilen als ersten Schritt. Sie haben auch gesagt, eine oberste Bundesbehörde wäre der beste Weg. Aber wenn wir in Schritten denken, würde eine solche Wahl durch den Bundestag, ernannt durch die Regierung, die ADS in ihrer jetzigen Form schon stärken? Das sind meine Fragen an Sie. Und dann möchte ich gerne noch die Zeit nutzen und Frau Lüders gerne wirklich jetzt mal noch mal zur Finanzierung fragen, wo Sie eben noch nicht genug Zeit hatten. Vielleicht könnten Sie das noch mal ausführen, welche finanzielle angemessene Ausstattung die ADS auch in ihrer jetzigen Form benötigen würde.
Vielen Dank. Professor Rasch, Sie haben das Wort.
Ja, also die erste Frage war, wieso bezeichne ich die ADS als unsichtbar? Sie ist im Behördenaufbau eben nur ein kleiner Unterteil des großen Ministeriums für Familie und so weiter. Und insofern ist sie eigentlich nach außen gar nicht erkennbar und sie wird auch nachweislich von anderen Behörden oder auch von Regierungsausschüssen und Regierungszusammentreffen überhaupt nicht als ein akzeptabler und wichtig einzubeziehender Akteur bei Antidiskriminierungsdebatten wahrgenommen. Sie wird schlicht und ergreifend übersehen. Man kennt das Ministerium und man fühlt sich durchaus nicht bemüßigt, da eine kleine Unterabteilung dieses Ministeriums jetzt speziell mit ihrem Sachverstand heranzuziehen. Und das wäre eben etwas völlig anderes, wenn es eine eigenständige oberste Bundesbehörde wäre. Oberste Bundesbehörden müssen eben auch nach den Behördengepflogenheiten von anderen Behörden, die in deren Bereich Entscheidungen treffen oder Projekte entwickeln, von vornherein mit einbezogen werden. Und solche Rechte hat eine kleine Unterabteilung eines großen Ministeriums überhaupt nicht. Die zweite Frage wäre, ob schon allein die Wahl durch den Deutschen Bundestag an dieser Stelle etwas ändern würde, also ob man neben der obersten Bundesbehörde eben auch mit dem Beauftragtenstatus schon Veränderungen herbeiführen könnte. Da würde ich sagen, ja, das ist der Fall. Schon deswegen, weil Artikel 43 Grundgesetz die Beauftragten der Bundesregierung ja schon mit besonderen Rechten ausstattet ad personam. dass sie eben an Bundestagssitzungen teilnehmen können und da auch gehört werden. Das heißt, schon durch diesen Artikel 43 Grundgesetz werden solche Beauftragten ad personam sichtbar und wahrnehmbar nach außen. Und sie sind eben politisch dann stärkere Akteure und gewichtigere Akteure. Insofern meine ich, würde das schon eine Menge bringen und die Antidiskriminierungsstelle im Vergleich zum jetzigen Zustand dann auch stärken.
Vielen Dank. Frau Lüders, Sie sind dran. Wie sieht's aus mit den Finanzen, mit der Finanzierung?
Ja. So, zu den Finanzen muss ich einfach auch mal was im Vergleich dazu sagen. Also kaum ein europäischer Nachbar gibt so wenig für den Diskriminierungsschutz aus wie Deutschland. Nur mal als Beispiel, der schwedische Haushalt sieht beim Diskriminierungsombudsmann 11 Millionen Euro vor, also mehr als doppelt so viel, wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bekommt. Runtergerechnet bedeutet das, dass Schweden pro Kopf jährlich 1,10 Euro ausgibt für die nationale Gleichbehandlungsstelle, Deutschland dagegen nur 6 Cent. Und jetzt sage ich noch mal was zu den Finanzen. Ich habe es ja selbst erlebt, immerhin 8 Jahre lang in der Bundesantidiskriminierungsstelle. Meinen Haushalt konnte ich nicht selbst verteidigen. Beim Haushalt war ich auf das BMF-SFJ angewiesen, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber die ganze Organisationsstruktur stimmt einfach nicht. Ich verstehe das BMF-SFJ, wenn es sagt, pass auf, wir haben 2 A16 Stellen noch übrig und eine sowieso Stelle und die brauchen wir für uns. Ja? Ich erkläre das einfach mal an so einem banalen Beispiel. Ich brauche dringend eine A16er Stelle, bin aber dann im Zugzwang zu betteln. Ja? Ich kann nicht alleine für meinen Haushalt sorgen. Und wie oft habe ich vor der Tür in den Finanzausschüssen davor gesessen und konnte eigentlich gar nichts machen. Kam mir vor wie eine lame duck. Das BMF-SFJ braucht seinen Haushalt, will seinen Haushalt verteidigen und wir kriegen, ich sage es jetzt mal überspitzt, dann das, was noch möglich ist. Und das ist schon eine relativ nicht gerade unabhängige Situation. Denn wenn ich gar nicht für mein Personal unabhängig sorgen kann, weil ich darauf angewiesen bin, dass ich es von irgendwoher bekomme, ja, wo bleibt mir da die Unabhängigkeit im Budget? Wir hatten 150.000 für Kampagnen. Ja, was können Sie da für eine Kampagne machen? Das wissen Sie so gut wie ich. Eine Behörde, die, wie Frau Benz sehr richtig sagt, auch präventiv arbeiten soll, braucht einfach Geld. Ja? Aber die Antidiskriminierungsstelle ist nicht da, um nur präventiv zu arbeiten. Ich sehe sie in einer ganz anderen politischen Funktion. War das die Klingel oder hat das nur
Nein, das war jetzt die... Sie haben noch
vielleicht
eine
könnten Sie okay. zum Abschluss... Ja? Vielleicht können ja? Sie zum Abschluss noch mal sagen, also was Sie wirklich für eine angemessene finanzielle Ausstattung sehen. Es sind ja noch 15 Sekunden, was eine notwendige finanzielle Ausstattung wäre.
Ja,
also nicht nur im Vergleich, sondern wirklich konkret.
War Frau Ortlepp fürs Protokoll.
Ja, hallo?
Frau Lüth, Sie sind jetzt dran.
Ja, okay. Also ich denke, dass die Antidiskriminierungsstelle auf jeden Fall mehr braucht als 5 Millionen. Wenn andere Länder 11 Millionen kriegen und mehr, dann denke ich, dass die Antidiskriminierungsstelle für eine gute Ausstattung und für eine gute Erstberatung mindestens 2 bis 3 Millionen mehr bekommen muss, um überhaupt grundsätzlich was zu erarbeiten. Ansonsten sollte die Antidiskriminierungsstelle das auch in unabhängiger Form einmal planen und dann entsprechend dieses Planes dann ihre Finanzen aufstellen. Und das ist auf jeden Fall mehr als 5 Millionen. Punkt.
Dank. Vielen Dank. Ich muss noch mal ganz kurz erklären, wir haben die Zeit hier im Blick und die Zeiten sind so festgelegt, deswegen muss ich da sehr streng darauf achten. Und ich bitte Sie wirklich fürs Protokoll, weil niemand weiß dann, wer dann geredet hat, dass ich diejenigen dann auch aufrufe. So, jetzt kommen wir zur Fragerunde der FDP-Fraktion und Frau Bauer hat das Wort.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht in die Richtung, die ADS ist ja seit Ende Juli 2018 nur kommissarisch geleitet. Woran liegt aus Ihrer Sicht das Problem und was ist Ihrer Meinung auch tatsächlich die Lösung für das? Sehen Sie künftig die Wahl der ADS der Leitung durch den Bundestag als die geeignete Lösung, um das Problem der Konkurrentinnenklagen zu beheben. Und die Frage möchte ich an die Frau Rasch, an die Frau Benz und an die Frau Lüders richten. Und sofern dann noch Zeit ist, würde ich dazu übergehen, dass ich gerne noch eine weitere Frage stelle.
Vielen Dank. Frau Rasch, Sie beginnen bitte mit der Antwort.
Also das Problem der Konkurrentenklage, das resultiert ja aus Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz, dass öffentliche Ämter nach Eignung, Qualifikation und so weiter vergeben werden sollen. Und von solcher Vergabe öffentlicher Ämter sind eben grundsätzlich zu unterscheiden Ämter, die per Wahl vergeben werden. Das bedeutet natürlich, dass eine Wahl schon eine gewisse Politisierung dieser Leitung der ADS mit sich bringt, die aber im Moment auch bei der Besetzung nach Artikel 33 Absatz 2 durch das Familienministerium eine durchaus wahrnehmbare Rolle spielt. Und insofern würde man sagen, wenn man ein Wahlamt macht, das ist eben viel transparenter, was da vorgeschlagen wird. Und da hätte man auf keinen Fall die Konkurrentenklage als einen Faktor, der die Besetzung verhindern könnte.
Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Benz, Ihre Antwort bitte.
Ja, vielen Dank. Ich möchte mich den Ausführungen von Frau Rasch insoweit anschließen, als sie das Problem zur Konkurrentenklage eben gut dargestellt hat. Die Frage, die sich mir da auch aufdrängt, ist die Frage, was würde es bewirken, dass den Status quo praktisch zu erhalten, aber beim Auswahl- und Bewerbungsverfahren doch einmal besser hinzuschauen. Das Problem der Konkurrentenklage wäre damit auf jeden Fall nicht aus der Welt geschaffen. Und auch wenn das Bewerbungs- und Auswahlverfahren dann ordnungsgemäß abläuft, können weiterhin Verzögerungen durch Konkurrentenklagen eintreten. Und beließe man es auch bei dem jetzigen Verfahren, beschränkt sich das Auswahlverfahren weiterhin auf ein rein internes Verfahren. Und der mediale Diskurs hat jetzt gezeigt, dass ein transparentes Verfahren, flankiert durch gesetzliche Regelungen beispielsweise im AGG, von der Öffentlichkeit gewollt ist. Und allein aus diesem Grund sollte man schon im Sinne der Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung der ADS diesem Wunsch auch nachgehen. Allerdings, wie gesagt, ob das durch ein politisches Wahlamt erfolgen sollte, möchte ich hier dahinstehen lassen.
Vielen Dank. Frau Lüders, bitte Ihre Antwort.
Ja, jetzt bin ich da. Ja, also ich sehe das auch so, nicht ganz so wie Frau Benz, aber ein bisschen erweitert. Ich denke schon, dass die Wahl des Bundestages schon eine Stärkung wäre, auch nicht nur dafür, dass Konkurrentenklagen ausgehebelt werden, auch für das Amt, auch inhaltlich und politisch. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Konkurrentenklagen, die bergen auch Gefahren. Ich meine, ich allein habe 4 Monate verloren durch die Konkurrentenklage und musste mein Amt von meinem Amt 4 Monate abgeben. Auch das wäre dann nicht möglich, weil nehmen Sie mal an, jetzt würde das BMFSFJ noch jemanden einstellen als Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, der hätte ja jetzt nicht mehr lange Zeit bis zum Zusammentreten des Bundestags. Also das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht überhaupt nicht gehen. Aber unabhängig von der Konkurrentenklage bin ich für eine Stärkung des Amtes und kann nur unterstützen, dass man das durch die Wahlen durch den Bundestag macht.
Vielen Dank. Frau Bauer, Ihre nächste Frage. 2,5 Minuten haben Sie noch.
Ja, sehr gerne. Die nächste Frage geht an die Frau Rasch. Und zwar, halten Sie die finanzielle und personale Ausstattung der ADS, Sie hatten es vorhin schon mal kurz erwähnt, ich würde noch mal gern darauf eingehen, im Zusammenhang mit den Anforderungen auf die Aufgabenerfüllung für angemessen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir gestiegene oder eine steigende Nachfrage an Beratung gerade in den letzten Jahren, aber auch durch Corona haben?
Dankeschön, Professor Rasch, Sie haben das Wort. Ihr Mikro ist aus. Wir können Sie immer noch nicht hören. Professor Rasch, wir können Sie immer noch nicht hören. Ja? Wir können Sie nicht hören und wissen technisch nicht, woran es jetzt liegt.
Hallo?
Jetzt.
Ach so.
Professor Rasch, Sie sind dran.
Also die ADS ist mitnichten eine Einrichtung, die nur weiterverweisen soll. Also man macht eine Anfrage und die ADS sagt dann, woran man sich wenden soll und wer es besser kann. Sondern die ADS macht sehr wohl hochwertige individuelle Beratung. Sie macht aber zugleich auch Strukturpolitik. Das heißt, sie soll eben auch forschen, warum überhaupt Diskriminierungsfälle entstehen und wie man sie strukturell für die Zukunft besser beheben kann. Und insofern ist es so, dass sie auf jeden Fall im Moment zu schwach ausgestattet ist. Ich kann da also jetzt keine Zahlen nennen, aber ich selber habe mir beispielsweise die Gleichstellungsanwaltschaft in Österreich angesehen, die deutlich besser ausgestattet sind, finanziell und auch personell, und überall in allen österreichischen Bundesländern Untergliederungen haben, die ebenfalls beraten und operieren. Und also das große Deutschland ist da insgesamt viel schlechter aufgestellt und gibt viel weniger Geld aus.
Vielen Dank. Damit haben wir noch 10 Sekunden, Frau Bauer, und das ist dann geschenkte Zeit. Vielen Dank. Und wir kommen zur Fragerunde der Fraktion Die Linken. 6 Minuten, Frau Achelbühm, bitte.
Ja, vielen Dank auch seitens der Fraktion Die Linke für die Plädoyers und für die ja dann doch auch sehr breite Einmütigkeit mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen dahingehend, wie wichtig die Antidiskriminierungsarbeit ist und in dieser Krise dann auch noch wichtiger geworden ist und dass es dann auch durchaus die Finanzierungsbedarfe hat, die dargestellt wurden, auch gerade im Vergleich mit anderen Ländern, aber auch im Vergleich eben mit Aufgaben innerhalb des Hauses. Und da hebt Frau Lüders ja sehr eindringlich noch mal ab auf die Öffentlichkeitsarbeit. Das war in der Vergangenheit auch häufiger schon Thema, wie ich nachlesen konnte. Und wir selbst hatten da als Linksfraktion auch schon öfter Anträge an den Haushalt gestellt. Und da würde mich noch mal interessieren, das ein bisschen plastischer zu haben, wofür aktuell oder auch während Ihrer Zeit, was jetzt noch nicht so lange her ist, Öffentlichkeitsarbeit gemacht wurde und welche Bedarfe aber eigentlich da sind, um dann noch mal konkreter auf das hinzuweisen, was notwendig ist, beziehungsweise auch die Menschen zu erreichen, für die die Antidiskriminierungsstelle eben von so hoher Bedeutung ist.
Dankeschön. Frau Lüders, bitte, Sie sind dran.
Also ich kann nur sagen, in meiner Zeit war das so, mit diesen 150.000 Euro konnten wir relativ wenig machen, aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen, auch mit Unterstützung eines Art Sponsorings, dass wir zum Beispiel eine Kampagne starten konnten, kein Mensch passt in eine Schublade. Und dann haben wir uns Religion reingestellt und viele andere Dinge. Wir haben Kampagnen gemacht zum Thema rassistische Diskriminierung. Wir haben Kampagnen gemacht zum Thema sexuelle Belästigung. Wir haben dafür auch unheimlich viele, einen riesen Etat gebraucht, weil wir beispielsweise eine Broschüre hatten zum Thema sexualisierte Belästigung, die permanent vergriffen war und wie ich hörte, auch heute noch vergriffen ist. Ich berate ja heute auch Unternehmen und auch die greifen auf diese Broschüren der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zurück. Aber das kostet natürlich Geld. Und wenn Sie für Unternehmen so etwas bereitstellen wollen, sich freuen, dass Unternehmen das brauchen, dann brauchen Sie natürlich auch das entsprechende Geld dazu. Und da hat es immer gehapert. Die Öffentlichkeitsarbeit war ein vernachlässigtes Gebiet, finde ich, was das Geld betraf. Und da haben wir immer sehr, sehr kämpfen müssen, um etwas mehr in unserem Etat zu haben. Und ich halte es für grundlegend wichtig, gerade dafür, und das muss auch im Interesse von Frau Benz sein, wenn wir sozusagen die Unternehmen auch beliefern, nicht nur mit Prävention, sondern auch praktische Handhabung. Daran haben ja auch viele Menschen mitgearbeitet, unter anderem auch BDA damals. Dann ist es doch eine ganz erfreuliche Sache, wenn Unternehmen darauf zurückkommen. Noch etwas. Wir sehen ja alle, dass Diskriminierung heute einen ganz anderen Stellenwert hat als früher in der Gesellschaft. Wir merken, dass rassistische Diskriminierung zunimmt. Wir merken, dass antisemitische Formen der Diskriminierung zunehmen. Das heißt also, es wird immer mehr kommen, sexualisierte Diskriminierung. Auch da, auf dem Gebiet, sind wir spätestens nach MeToo wach geworden. Es hat sich vieles in der Gesellschaft verändert. Und ich verstehe die Bundesregierung überhaupt nicht, dass sie diesen Schatz, diese Antidiskriminierungsstelle, nicht ganz anders fördert. Wie kann es denn sein, wenn ich eine tolle Behörde habe, die so vieles kann, nicht nur Forschung, nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, auch politisch agieren, warum nutze ich nicht diese Kompetenz dieser tollen Behörde in allen Bereichen? Und da gehört natürlich auch immer wieder Geld dazu, unabhängig von der politischen vom politischen Interesse und Stärkung.
Dankeschön, Frau Achelwilm. Ihre nächste Frage.
Ja, meine nächste Frage geht an Frau Medelia vom Antidiskriminierungsbüro in Sachsen. In Sachsen sind ja die Aufgaben, die auf der Bundesebene von der Antidiskriminierungsstelle verantwortet werden, auch mit aufgeteilt. Es gibt, oder Sie haben das bei sich aufgeteilt, als einmal das Antidiskriminierungsbüro Sachsen, der ein unabhängiger Verein ist für Beratung, und die Geschäftsstelle Antidiskriminierung, die im Justizministerium angesiedelt ist. Welche Vorteile und welche Nachteile sehen Sie in dieser Aufteilung, aber auch in der organisatorischen Einbettung der Geschäftsstelle im Ministerium, und was sind aus Ihren Erfahrungen heraus die Empfehlungen, die Sie der ADS auf Bundesebene entsprechend geben würden?
Dankeschön, Frau Medelia, bitte.
Ja, vielen Dank für die spannende Frage. Ich sehe es noch eine Minute. Ich gucke mal, was ich in die eine Minute reinpacken kann. Also tatsächlich, wie Sie es dargestellt haben, finden wir die Aufteilung der unabhängigen Beratung durch uns als Antidiskriminierungsbüro genau richtig. Betroffene von Diskriminierung suchen unsere Beratungsstellen auf, weil sie wissen, dass wir sozusagen unabhängig sind und dort tatsächlich auch ein gewisses Vertrauen in uns reingelesen wird. Das ist so das eine. Das andere ist, wir brauchen einen wichtigen, starken Partner auch auf Landesebene, auch in der Verwaltung. Und das haben wir tatsächlich mit dieser Geschäftsstelle im Justizministerium. Wir arbeiten da tatsächlich Hand in Hand. Das eine ist die konkrete Beratung für Betroffene und das andere ist tatsächlich strukturelle Arbeit. Das ist mit Blick auf Lücken im Diskriminierungsschutz auch auf Landesebene. Dazu wird das Justizministerium eine Expertise in Auftrag geben. Und es gibt noch viele andere Punkte, wo wir tatsächlich auf struktureller Ebene mit dem Land, konkret mit dem Justizministerium, zusammenarbeiten. Und das auf Bundesebene übersetzt heißt Antidiskriminierungsstelle des Bundes tatsächlich als oberste Bundesbehörde. Und unsere Interessensvertretung ist der Antidiskriminierungsverband Deutschland. Und hier gibt es sehr, sehr viele gute Zusammenarbeiten von der ADS und dem ADVD. Jüngst jetzt mit der Studie zu den Antidiskriminierungsberatungsstrukturen in Deutschland. Also wir haben sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene sehr, sehr gute Beispiele über jahrelange Arbeitserfahrung, die da tatsächlich auch beispielhaft sind.
Vielen Dank. Wir beenden die Fragerunde der Fraktion Die Linke und kommen zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Frau Schaust, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank in die Runde bisher. Es war sehr spannend schon und vor allen Dingen auch sehr informativ, was Sie alles dazu beigetragen haben. Die Kolleginnen, sage ich auch nochmal Hallo in die Runde. Wir haben diesen Antrag ja gestellt, um einfach auch nochmal über dieses Thema reden zu müssen, weil wir einfach sehen, dass in der Tat, anders als Frau Benz eben das so dargestellt hat, dass das Thema Antidiskriminierung und Antidiskriminierungsschutz in der Tat für uns nicht so abgebildet wird, wie es notwendig ist, weil wir vor allen Dingen die Rückmeldungen von vielen, vielen Menschen und Verbänden bekommen, die auch nochmal insbesondere in den letzten Monaten darauf hingewiesen haben, dass zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle zurzeit telefonisch gar nicht mehr erreichbar sein kann, aufgrund der Überlastung nur noch per Mail erreichbar ist. Also das sind einfach Meldungen, wo wir auch ernst nehmen müssen, dass der Antidiskriminierungsschutz so nicht mehr gegeben scheint, weil die Rahmenbedingungen für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes so schlecht geworden sind. Also die Zunahme der Bedarfe, auch die Zunahme von rassistischen Übergriffen, LGBT-Feindlichkeit, viele andere Sachen, die Christine Lüders eben schon aufgezählt hat, ist super wichtig. Und ich muss auch noch mal sagen, es gibt überhaupt kein Ansinnen, in irgendeiner Weise eine Antidiskriminierungsstelle in Konkurrenz zu Unternehmen zu sehen, sondern in Ergänzung. Ich will das hier für meine Fraktion Bündnis 90, die Grünen, noch mal sehr klar zum Ausdruck bringen und auch erreichbar sein für alle Menschen. Deswegen an Christine Lüders zwei Fragen zunächst. Allgemein, also noch mal die zentralen Punkte, die wichtig sind, um die ADS und ihre Arbeit aufzuwerten. Also da würde ich ganz allgemein noch mal fragen wollen. Und der zweite Punkt, mit Blick auf die Arbeit von vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren vielleicht, Antidiskriminierungspolitik, wie hat sich die zu heute verändert? Vielleicht auch mit dem konkreten Punkt des Verbandsklagerechts und auch den verlängerten Klagefristen, die wir ja in unserem Antrag auch noch mal einfordern, weil wir das auch als Rückmeldung bekommen. Vielleicht dazu, Frau Lüders.
Frau Lüders, Sie haben das Wort, bitte.
Ja, ich fange mal ganz kurz mit dem Verbandsklagerecht an und denke, dass Menschen, die alleine den Klageweg eingehen, natürlich ein Problem haben. Erstens kostet es Geld, zweitens ist es schwierig und wir alle wissen, dass das kein einfacher Weg ist. Deshalb halte ich das Verbandsklagerecht für grundlegend wichtig. Das ist auch eine Stärkung der Menschen, die diskriminiert werden. Das ist ungemein wichtig. Das Zweite ist, ja, Die Arbeit an sich ist extrem wichtig. Das sehen wir ja gerade. Wir sehen ja gerade, schauen Sie, Black Lives Matter, diese Bewegung sehen wir. Warum sehen wir eine solche Bewegung? Weil Rassismus in unserer Gesellschaft zugenommen hat, weil Antisemitismus teilweise zugenommen hat, weil LGBTIQ-Feindlichkeit zugenommen hat, weil es viele Dinge gibt im Augenblick, sexualisierte Belästigung, die heute auch anders wahrgenommen wird als früher. Früher war es einfach anders. Früher gab man den Klaps auf den Po. Vor 30 Jahren war das einfach nichts. Heute ist sowas unmöglich. Es gibt eine Entwicklung in der Gesellschaft, und über die ich sehr froh bin, dass Diskriminierung heute anders wahrgenommen wird. Und auch, was die Prävention und die Arbeit um die Diskriminierung getan werden muss, da kann ich nur sagen, da gibt es noch viel zu tun. So sehr heute auch die Sensibilisierung da ist, auch in den Unternehmen, so wenig wird sie teilweise auch noch so geahndet, dass wir sagen können, es wird genug getan. Es wird nicht genug getan in unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft wird weggeschaut. Menschen sind noch nicht bereit, darüber zu sprechen, weil sie auch nicht wissen, wohin sie sich wenden können. Hier haben wir Antidiskriminierungsstellen, Vernetzungsstellen im Land und im Bund, die auch miteinander koordinierend arbeiten müssen, was sehr wichtig ist für Menschen, die Rat suchen. Aber ich denke, dass Diskriminierung heute einen ganz anderen Stellenwert hat als früher.
Vielen Dank.
Vielen Dank für diese Antwort. Ich würde gerne noch mal aus Sicht der Menschen, die betroffen sind, den Blick werfen und das auch vielleicht im Vergleich zu anderen internationalen Vergleichen, also Ländern, in denen auch viel mehr für Antidiskriminierung ausgegeben wird. Sie haben das ja eben kurz erwähnt. Mhm. Also was heißt das konkret für jemanden, der von Diskriminierung betroffen ist? Ist der Zugang in Deutschland wirklich so gewährleistet und wissen die Leute auch die Wege und was wäre anders als zum Beispiel wie in Schweden?
Frau Lüders, Sie haben noch mal eine Dreiviertelminute, ja. Bitte.
Ja, also da ist vieles anders. Vor allen Dingen haben die Länder deutlich stärkere Mandate. Die haben ein Klagerecht, die können begleiten. Ich war in Rumänien und habe mir das angeguckt. Rumänien ist wesentlich besser aufgestellt, was das Diskriminierungs- und Klagerecht betrifft, als Deutschland. Jeder, der möchte, wird begleitet. Dort gibt es Richterinnen, die begleiten können. Dort gibt es eine ganz andere Stärkung der Antidiskriminierungsstellen und dort gibt es einfach viel mehr Befugnisse, als wir sie in Deutschland haben. Und das halte ich für grundlegend wichtig. Ich finde, dass wir ein Minimum dieser Bedingungen haben sollten, die in anderen Staaten selbstverständlich sind. Und da nehme ich auch nochmal Frankreich als Beispiel. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, auch aufzutreten, auch im Bundestag aufzutreten und dem Ganzen Thema eine ganz andere politische Stimme zu geben und damit auch einer solchen Stelle ein anderes Gewicht zu geben. Deutschland gibt der Antidiskriminierungsstelle kein politisches Gewicht, aus meiner Sicht. Viel zu wenig. Es wird der Ansatz gemacht, der verankert ist und der nach den europäischen Richtlinien hinhaut. Aber ich denke schon, wir sollten eine Spitzenposition als Deutschland irgendwann auch da mal einnehmen und mehr als 6 Cent ausgeben.
Vielen Dank. Damit kommen wir zur zweiten Fragerunde und beginnen hier wieder mit der CDU-CSU. 10 Minuten. Und Frau Noll, machen Sie weiter?
Gerne weiter. Wenn ich darf, also keiner meiner Kollegen hat sich sonst bei mir gemeldet, also würde ich gerne das fortsetzen. Also bis jetzt muss ich erstmal sagen, ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich, auch wenn es eigentlich nach außen vielleicht ein trockenes Thema ist, aber es wird spannend und so weiter man sich reinkriegt. Ich finde es wirklich gut. An einer Stelle würde ich gerne nochmal nachhaken. Da geht es eben um das Verbandsklagerecht. Jetzt sage ich jetzt mal, wir müssen es auch vergleichen in unserem Rechtssystem. Wir haben ein Rechtssystem, was eigentlich auf Individualschutz aufbaut. Wir haben es in der Verwaltungsgerichtsordnung so. Also von Hause aus bin ich Juristin. Wir haben es im Zivilprozess so. Das heißt, es geht immer um eigene Rechte. Deswegen würde ich gerne noch mal da nachhaken, weil Expertin Frau Lüders hat sich ja für das Verbandsklagerecht ausgesprochen. Aber ich glaube einfach aus meiner Sichtweise mit dem juristischen Ansatz bedarf es in unserem Rechtssystem das nicht oder kennen wir es so nicht. Und deswegen würde ich diese Frage gerne auch nochmal an Frau Benz setzen, inwieweit sie Handlungsbedarf besteht in der Einführung eines gesonderten Verbandsklagerechts. Und wenn ich dann noch einen Augenblick Zeit habe, stelle ich noch eine nächste Frage. Dankeschön.
Vielen Dank. Frau Benz, bitte, Sie sind dran.
Ja, danke. Wir als BDA lehnen die Einführung eines Verbandsklagerechts ausdrücklich ab. Ein Verbandsklagerecht ist mit dem deutschen Rechtssystem grundsätzlich inkompatibel. Und zu Recht führen Sie, Frau Noll, in diesem Kontext den individuellen und verfassungsrechtlich garantierten Rechtsschutz an, der ja in Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes auch festgeschrieben wird. Und auch das Konzept der Klagebefugnis verlangt ja das Vorliegen einer möglichen subjektiven Rechtsverletzung. Und unser nationales Recht gewährleistet die individuelle Rechtsdurchsetzung schon heute und berücksichtigt gleichzeitig, dass es keinen Rechtsschutz gegen den Willen des Betroffenen geben kann. Und ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass ein etwaiges öffentliches Rechtsschutzbedürfnis, wolle man es denn versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu definieren, wohl an die Grenzen des Bestimmtheitsgrundsatzes stoßen dürfte. Ein öffentliches Rechtsschutzbedürfnis aufgrund einer zugrunde liegenden Diskriminierung beispielsweise dürfte jedenfalls zu allgemein gehalten sein. Und wir lehnen das nachdrücklich ab.
Vielen Dank. Frau Noll, Ihre nächste Frage, bitte.
Ja, ich habe ja noch die 7 Minuten 19. Ich habe noch eine Frage einmal an Frau Benz und an Frau Professor Rasch. Da geht es im Endeffekt um das, was Frau Lüders eben schon am Anfang gesagt hat. Die EU-Kommission am 19. März ja festgestellt hat, dass Gleichbehandlungsstellen in vielen Mitgliedstaaten nicht die Befugnisse und nicht den Grad der Unabhängigkeit haben, die sie brauchen. Jetzt meiner Frage, inwieweit handelt es sich da de facto um eine Empfehlung? Oder leitet man daraus eine Verpflichtung ab, dass die Mitgliedstaaten entsprechend handeln müssen? Das ist eine Sache, das würde ich gerne noch mal beantwortet haben. Dankeschön.
Dann beginnen wir mit Frau Benz, bitte. Ihre Antwort.
Ja, danke. Zunächst möchte ich erst einmal festhalten, dass sich die EU-Vorgaben zur Unabhängigkeit der Gleichbehandlungsstellen ausschließlich auf die fachliche Unabhängigkeit beschränken. Eigene Personal- oder Haushaltsbefugnisse sind europarechtlich nicht geboten und die fachliche Unabhängigkeit der ADS besteht. Die Antidiskriminierungsstelle wird den Vorgaben der EU in diesem Kontext gerecht und geht sogar darüber hinaus, denn ginge es nur nach den EU-Vorgaben, hätte der Gesetzgeber auch lediglich die Kompetenzen einer schon bestehenden Behörde erweitern können. Stattdessen hat man aber eine eigene Stelle beim BMFSFJ eingerichtet und Handlungsbedarf ist europarechtlich nicht geboten und besteht aus unserer Sicht allenfalls dahingehend, das Problem der Konkurrentenklage aus der Welt zu schaffen. Insofern möchte ich aber noch einmal in aller Deutlichkeit auf die Äußerungen der EU-Kommission vom 19. März diesen Jahres eingehen. Die EU-Kommission hat einen Bericht über die Anwendung der europäischen Richtlinien zum Diskriminierungsschutz in den Mitgliedstaaten vorgelegt und konkret geht es um die Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie und die Rassismusbekämpfungsrichtlinie, wobei nur die letztere die Schaffung einer Gleichstellungsstelle vorsieht, die in unabhängiger Weise Betroffene unterstützt, unabhängige Untersuchungen zum Thema Diskriminierung durchführt und unabhängige Berichte veröffentlicht und Empfehlungen auch vorlegen soll. Und wie gesagt, unabhängig meint in diesem Kontext ausschließlich die fachliche Unabhängigkeit. Und diese wird in Deutschland über die Paragraphen 26 und 27 des AGG hinreichend sichergestellt. So ist beispielsweise der ADS-Leiter ausschließlich dem Gesetz unterworfen und kann nur aus den im Gesetz genannten Gründen auch wieder abberufen werden. Und da die Mitgliedstaaten bei der tatsächlichen Umsetzung der Richtlinie frei sind, liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass die Ausgestaltung der Gleichstellungsstellen im Vergleich der Mitgliedstaaten untereinander nicht einheitlich erfolgt. Und ja, die Kommission hat vor diesem Hintergrund 2018 Empfehlungen, und ich betone hier ganz ausdrücklich das Wort Empfehlungen, also keine Verpflichtungen zu Standards für Gleichstellungsstellen vorgelegt, an denen sich die Mitgliedstaaten dann bei der Ausgestaltung orientieren können. Und die Kommission will nun bis 2022 prüfen, ob mögliche Rechtsvorschriften zur Stärkung der nationalen Gleichstellungsstellen vorgeschlagen werden sollen. Aber für Deutschland ergibt sich aus den EU-rechtlichen Vorgaben kein Handlungsbedarf.
Vielen Dank. Frau Professor Rasch, Sie sind bitte dran.
Also man muss erstmal formal sagen, selbstverständlich, die EU-Organe haben hier nur Empfehlungen gegeben, aber man muss auch politisch sehen, dass Empfehlungen, die am laufenden Band wiederholt werden und auch von sehr unterschiedlich zu verordnenden Ebenen kommen, natürlich auch ein höheres politisches Gewicht haben. Aber einen Zwang gäbe es nur, wenn Deutschland verklagt würde und verurteilt würde, und da stehen wir nicht. Der zweite Punkt ist die Unabhängigkeit. Man muss zwischen der rechtlich zwingend gebotenen Unabhängigkeit und der faktischen Unabhängigkeit unterscheiden. Es ist richtig, dass die ADS, so wie sie jetzt konstruiert ist, den Minimalvorgaben der Antidiskriminierungsrichtlinien entspricht. Sie ist rechtlich, kann sie im fachlichen Bereich unabhängig handeln. Und insofern ist dem Minimum Genüge getan. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Stellung, diese integrierte, eingeordnete, nicht autonome Stellung als bloßer Teil eines Ministeriums, faktisch gesehen natürlich sie nicht so unabhängig agieren lässt, wie das die Erfinder der Antidiskriminierungsrichtlinien sich mal gedacht haben. Und insofern kann man eben sagen, mittelbar ist durch diese schwache Stellung der ADS auch ihre fachliche Unabhängigkeit beeinträchtigt. Sie wäre besser, wenn die Stelle unabhängiger, formal, organisatorisch unabhängiger agieren könnte. Und an dieser Stelle muss man sich auch von der Politik her eben auch fragen, wollen wir im Antidiskriminierungsbereich eigentlich immer nur das unerlässliche Minimum? Das haben wir. Oder wollen wir nicht zugunsten der Diskriminierten, die ja eben Teil unserer Wählerinnen und Wählern sind und die nicht diskriminiert werden möchten, wollen wir da nicht diesen Diskriminierten auch mal was Besseres, vielleicht sogar mal ein Optimum bieten? Und da finde ich, ist die Bundesrepublik Deutschland in der ganzen langen Geschichte der Antidiskriminierungspolitik bisher immer bei den Schlusslichtern gewesen und hat sehr wenig geboten. Und insofern würde es sich, finde ich, gerade bei anwachsenden Diskriminierungsproblemen, und das haben wir ja nun schon gesehen und haben andere ja auch schon vorgetragen, dass wir im Bereich Antisemitismus, dass wir im Bereich rassistischer Diskriminierung wachsende Zahlen haben und wachsende Probleme haben. Und da sollte, finde ich, die Politik auch die Instrumente, die dagegen wirken würden, mal stärker unterstützen und ausbauen und nicht nur das Minimum leisten.
Vielen Dank. Eine Dreiviertelminute. Frau Noll, eine kurze Frage oder geschenkte Zeit?
Kurze Frage an Frau Benz. Was könnte aus Ihrer Sicht getan werden, um den Diskriminierungsschutz in Deutschland zu verbessern?
Frau Benz, Ihre Antwort bitte.
Ja, dann beeile ich mich hier ganz, ganz schnell. Wie gesagt, es geht um Prävention und Sensibilisierung. Und ich unterstütze auch Frau Lüders in der Forderung, dass mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden muss, bundesweit. Und ich kann hier nur anbieten, im Namen der BDA, wir sind bereit, Kooperationen einzugehen, unser Unternehmensnetzwerk zur Verfügung zu stellen. Aber es muss auch darum gehen, niedrigschwellige Handlungsempfehlungen für die Unternehmen dann bereitstellen zu wollen. Es muss frei sein von politischen Forderungen, die wir nicht mittragen können. Wir sind in einem Interessenkonflikt auf allen Seiten. Aber der kleine gemeinsame Nenner ist doch der, dass wir unseren Diskriminierungsschutz sicherstellen wollen und gewährleisten wollen. Und so kann ich nur an alle appellieren, bundesweite Kampagnen öffentlichkeitswirksam zu bewerben und Handlungsempfehlungen auf präventiver und freiwilliger Basis zur Verfügung zu stellen.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion und kommen zur SPD-Fraktion. Frau Ortleb, machen Sie weiter?
Genau, ich würde auf jeden Fall weitermachen und würde bei diesem Themenkomplex der Klagerechte bleiben. Frau Rasch, vielleicht wäre es aus Ihrer Perspektive nochmal sehr spannend zu hören, neue juristische Einschätzungen zum Verbandsklagerecht, die wir ja jetzt von Frau Benz gehört haben, aber ich hätte das gern auch nochmal von Ihnen. Sie haben das eben kurz angesprochen, nochmal ein bisschen ausführlicher. Außerdem würde ich gern nochmal nachfragen. Sie reden in Ihrer Stellungnahme auch von einem Musterklagerecht der ADS. Vielleicht könnten Sie auch nochmal hier stärker ausführen, wie das die Arbeit der ADS auch stärken würde. Und noch eine kurze Frage, sowohl an Frau Lüders als auch an Frau Rasch. Wir reden jetzt von diesem Beauftragtentum. Wie lang müsste die Amtsperiode sein, wenn wir eine solche Beauftragtentum schaffen, damit ein Beauftragter, eine Beauftragte auch gut ins Arbeiten kommen würde?
Vielen Dank. Wir haben noch 5 Minuten. Frau Professor Rasch, bitte, Sie sind dran.
Ja, also als erstes zu den Klagerechten. Da müsste man erstmal genauer unterscheiden, dass es ja auch für Verbände sehr verschiedene Arten von Klagerechten gibt, also verschiedene Typen. Es gibt den Typus, dass ein Verband eine Individualklage als Verband begleitet. Das wäre die niedrigste Stufe. Die zweite Stufe wäre, dass ein Verband eine individuelle Klage selber für die Betroffenen führt. Und die dritte Variante wäre die, dass ein Verband selber Prozesse aus eigenem Recht führen kann. Und für strukturelle Veränderungen sind natürlich diese Klagen, die ein Verband direkt als eigener Verband führen kann, die interessantesten. Die würden eben auch richtig flächendeckend Bereiche klären können und nicht nur Einzelklagen. Und wenn es jetzt um Klagerechte für die Antidiskriminierungsstelle ginge, dann ginge es vor allem wohl darum, dass sie an Stellen, wo Individuen gar nicht klagen, weil nämlich der Klagerfolg ein viel zu geringer ist und der Einsatz der Mittel für den Einzelnen viel zu groß wäre, sodass die Einzelnen gar nicht sich aufraffen und zu klagen, dass an solchen Stellen, wo also zentral diskriminiert wird, aber die einzelne Diskriminierung verteilt in der Gesellschaft überall wieder auftritt, dass an solchen strukturellen Punkten die Antidiskriminierungsstelle musterklagemäßig selbst aus eigenem Recht klagen könnte und über Gerichte feststellen lassen könnte, dieses Verhalten ist Diskriminierung und darf nicht erfolgen. Bei den Verbänden wäre es eben eventuell anders. Wir haben beispielsweise im Bereich behinderter Menschen sehr oft den Fall, dass ein Individualprozess für ein Individuum einen Behindertenverband selber führt und dann das Ergebnis sich aber dann positiv für diesen Einzelfall vor allem auch auswirkt. Aber auch im Behindertenbereich, gerade im Behindertengleichstellungsgesetz, haben wir jetzt auch Möglichkeiten, dass Da, wo eben generell die Dinge in die falsche Richtung laufen, beispielsweise Bauvorgaben gar nicht richtig eingehalten werden und Ähnliches, die Behindertenverbände auch aus eigenem Recht tätig werden können. So viel also zu diesen Klagerechten und strukturell und entlastend für die Stelle. Die Antidiskriminierungsstelle wirken natürlich vor allem Klagen, die aus eigenem Recht und unabhängig von den Betroffenen geführt werden können, weil da eben dann der längere Atem da ist und weil eben dann das Prozessergebnis auch nicht für den Einzelfall gilt, sondern für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen, die von der Struktur gleich sind. Und das würde natürlich für die Gesamtgesellschaft gleichstellungsmäßig sehr viel mehr bringen. Ja, die zweite Frage ging nach der Amtszeit. Also im Moment hat die Antidiskriminierungsstelle ja eine Amtszeit, die deutlich unter 4 Jahren liegt, weil ihre Amtszeit ist an die Legislaturperiode, also 4 Jahre gebunden. Sie muss aber erst ernannt werden und ihre Arbeit aufnehmen, bevor überhaupt was losgeht. Und so wie es eben Antidiskriminierungsklagen gibt, Konkurrentenklagen gibt, verkürzt sich automatisch die Amtszeit der Dienststellenleitung immer weiter. Und insofern wäre es besser, wenn es eine feste Amtszeit gäbe, die aber die Legislaturperiode deutlich überschreitet. Also ich würde da für 5 Jahre plädieren. Das hat sich auch bei den anderen Beauftragten so bewährt. Die haben auch alle 5-jährige Amtszeiten mit einmaliger Verlängerungsmöglichkeit. Und das würde eben bedeuten, dass beispielsweise die Antidiskriminierungsstelle, die ja bisher als einzigen Kontakt zum Deutschen Bundestag diesen alle 4 Jahre mit den anderen Diskriminierungsbeauftragten zu erstellenden Bericht vorstellen muss, dass überhaupt dieser Bericht, der alle 4 Jahre erstmal erstellt wird, überhaupt noch verfolgt und vertreten werden kann im Deutschen Bundestag, nämlich dann im nächsten. Während jetzt eben im Grunde der Amtsatem der Stelle überhaupt nicht ausreicht, den eigenen Bericht überhaupt politisch vor dem Deutschen Bundestag zu vertreten. Und insofern wäre also gerade eine Entkopplung von der Legislaturperiode gut und das würde auch die Unabhängigkeit dieser Stelle weiter stärken, die eben sonst sich kaum etabliert hat, ist sie schon wieder weg. Und dann wäre sie ganz stark abhängig eben von den jeweilig vorherrschenden politischen Mehrheiten, während wenn sie den Deutschen Bundestag überlebt, übersteht und eine längere Amtszeit hat, kann sie sehr viel offensiver und unabhängiger agieren.
Danke. Vielen Dank. Damit schaffen wir die Frau Lüders mit der Beantwortung nicht mehr, denn wir sind am Ende.
Schade.
Und ja, es ist schade. Wir sind am Ende unserer Anhörung. Ich danke erstmal allen Sachverständigen, dass sie heute hier bei uns waren, den Zuschauerinnen und Zuschauern und schließe die öffentliche Anhörung. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Dankeschön fürs Kommen.